Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt redest durch dein Wort und unsere Herzen bereit machst zu empfangen, noch mehr Gnade schenkst, einfach das auszusprechen, was heute dran ist für uns. Hab Dank dafür. Amen. Ich war so letzte Woche mit dem Fahrrad unterwegs und meinem Fahrrad war es wirklich zu kalt. Das hat sich dahingehend geäußert, ich habe es erst nicht gleich gemerkt. So berghoch war noch alles in Ordnung, aber als ich dann über dem Berg war, habe ich gemerkt, die Schaltung geht nicht mehr, ne? Und da, wenn es so ganz kalt ist, dann friert mir dieser Seilzug ein, ne? Und ich kann nicht mehr schalten. Dann ist halt der Gang drin, der drin ist, ne? In dem Falle der erste Gang war es, ne? Das war ein sehr komisches Gefühl, so im ersten Gang dann zu fahren. Ne? Das heißt, du bist so ein Verkehrshindernis. So von links kommen dann genervte Autofahrer, von rechts überholen dich die Fußgänger. Aber wie so oft redet Gott in solchen Situationen eigentlich auch zu mir und das möchte ich so weitergeben. Ich nenne das Ganze mal Entschleunigung. Ne? Also plötzlich fiel mir auf, was für ein schöner Sonnenaufgang so zur Linken war, den ich sonst gar nicht beachtet hätte, weil ich einfach durchgerauscht wäre. Ich konnte die ganzen Bilder der Wahlplakate lesen. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Bug oder ein Feature war. Auf jeden Fall sind mir viele Dinge aufgefallen. Und interessant war auch, ich hatte auch grüne Welle, ne? Trotz meines Tempos. Ne? Oder Tempos. Kam gerade rechtzeitig über die grüne Ampel. Hat alles gepasst. Ne? Es war nicht mein Tempo. Aber es war Gottes Tempo, zumindest für diesen Tag. Ne? Und vielleicht geht es uns manchmal so, dass du denkst, es geht irgendwie nicht weiter. Ne? Du drehst wie am Rad. Ne? Und es passiert aber nicht viel. Es ist einfach langsam. Ne? Und für mich war es interessant, dass gerade in dieser Entschleunigung Gott mir eigentlich so Impulse geschenkt hat. Und der Titel heute heißt nicht abgestellt, sondern zurückgestellt. Und es geht darum, und ich möchte es an der Geschichte von dem Mann nach dem Herzen Gottes so ein bisschen illustrieren, dass es vielleicht so manchmal Phasen gibt in deinem Leben, bei mir auf jeden Fall, da kann man das vielleicht streichen, wo du manchmal dich auf dem Abstellgleis fühlst oder in so Wüstenzeit oder so in Phasen, wo du denkst, es kann nicht schnell genug gehen. Ne? Und du bemühst dich, aber du kannst im ersten Gang halt nicht wirklich schnell fahren. Ne? Ich lese so einen Text, mit dem ich so einen Aufschlag mache. Ich kann eigentlich auch gleich so mit der Kernaussage ins Haus fallen. Es gibt so Wartezeiten, ne, wo wir uns so ein bisschen wie abgestellt fühlen, auf dem Abstellgleis. Aber Gott hat dich nicht abgestellt, sondern zurückgestellt. Er hat dich reserviert für den richtigen Zeitpunkt, bis deine Zeit gekommen ist, bis alles zusammenpasst. Ne? Auch die grüne Welle, ne? Die richtigen Menschen, die richtigen Türen, die richtigen Umstände. Und ein gutes Beispiel ist David und ich lese so aus dem 1. Samuel 16, 10 und bis 12, das ist so seine Berufung und dann wollen wir uns so ein bisschen anschauen, er ist berufen worden wie und gesalbt worden, wie hat sich das bei ihm ausgewirkt, ne? Bis er König wurde, was waren so seine Lebensphasen? Also 1. Samuel. Da ließ Isai 7 seiner Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von diesen erwählt. Er kennt die Geschichte. David war nicht mal wert geachtet, dass man ihn Samuel präsentiert hätte. Er hat den Trotteljob gehabt. Er musste die Schafe hüten. Oder zumindest eine niedere Tätigkeit. Und Samuel sagte zu Isai, sind das die Jungen alle? Er aber sagte, es ist noch der Jüngste übrig, ne? Und siehe, er hüte die Schafe. Da sagte Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen. Wir werden uns nicht setzen, bis er hierher kommt. Ich glaube, bis dahin war wahrscheinlich die Suppe kalt. Ne? Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sagte, auf, salbe ihn, denn er ist es. Ja? Hier so die Geschichte. Sie fängt eigentlich schon ziemlich suboptimal an. David ist in den Augen, nicht mal in den Augen seines Vaters wertgeschätzt oder würdig, dass er hier dem Samuel, dem Propheten, präsentiert wird oder gar zum neuen König gesalbt wird. Ne? Und wir wollen uns so diese Wartezeiten anschauen oder diese Phasen bei David und uns so diese Merkmale herausheben, was so jede Phase so mit sich bringt und was wir daraus lernen können oder was wir mitnehmen können. Und so die erste Phase haben wir schon mal gelesen, ne, hier. Das ist Berufung und Einsatz. Ne? Und was wir hier auch gleich erkennen oder was wir ja wissen, ne, David wird herausgerufen. Ne? Auch wir haben eine Berufung, wir sind herausgerufen. Ne? Gott hat eine Berufung für jeden von euch. Ne? Und ich möchte es vielleicht so festmachen. Oder ist der junge David, der gerade von der Herde kam, ist er gleich zum König gekrönt worden? Ne? Rhetorische Frage, nein. Ne? Kleiner Sprung, vielleicht zur Illustration. Ich weiß nicht, ob ne, für die bei Einschulung von den Kindern oder Neffen, Nichten oder Verwandten dabei waren. Ne? Ich kann mich noch so erinnern, das war ein großer Event. Ne? Man hat so diese Schultüte gebastelt. Es gab so eine Elternveranstaltung, ne? Riesen Tramborium. Dann waren die Kids und ich weiß gar nicht mehr, ob die Kids dann irgendwann so mal mit den künftigen Lehrern gingen. Und da kann sich schon so der Gedanke aufgedrängt haben, jetzt gehen sie an diesem Einschulungstag, ne? Jetzt gehen sie mit den Eltern, dann machen sie gleich das Abitur und kommen gleich zurück und dann geht's weiter, ne? Natürlich nicht, ne? Ist Quatsch. Das heißt, hier war der Einstiegspunkt, ne? In das Schulsystem, wie auch immer das Schulsystem dann verlaufen ist, ne? Für die Kids. Berufung ist der Einstieg in dein Leben mit Jesus, in dieses Leben im Überfluss. Ja. Es ist, wenn du gerne Kino schaust, ne? Das ist so. Du brauchst erstmal eine Kinokarte und dann kannst du in den Film rein. Ne? Du hast die Eintrittskarte. Viele haben die Eintrittskarte, denken, hey, wow, ich habe hier einen coolen Film, aber vergessen halt, in den Film reinzugehen. Ne? So sind viele Gläubige, die sind berufen, ne? Aber sie gehen nicht den Weg mit Jesus. Deswegen, es ist ein Unterschied, ne? Also die Zeitpunkte sind unterschiedlich. Zwischen Berufung und Einsatz. Klar, das kann auch zusammenkommen. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber kannst mir gerne eins nennen, wenn du eins kennst. Aber grundsätzlich, ne, sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte. Es gibt noch andere Beispiele, ne? Also Mose. Ne? Mose war ziemlich, ne? Also erst mit 40, glaube ich, hat er so die Ambition gehabt, dass er sein Volk retten muss und hat halt den Ägypter erschlagen. Ne? Also schlechter Start. Ne? Dann hat er nochmal 40 Jahre in der Wüste gebraucht, ne? Bis Gott ihn gebrauchen konnte. Ne? Wir können das noch so fortsetzen, auch bei anderen. Das heißt, aus meiner Sicht hier, ja, Gott ruft dich heraus, ne? So wie den Josef. Ne? Der Josef hatte diese Träume, ne? Dieser Petzebruder, ne? Also der seine anderen Brüder immer verpetzt hat bei seinem Vater, der wurde herausgerufen, hatte eine wunderbare Berufung. Und es hat eine Weile gebraucht, ne, dass der Josef sich verändern konnte und die Umstände, ne, die richtigen Leute, die richtigen Türen, bis er in seiner Berufung wirklich drin war. Das sind also zwei unterschiedliche Dinge. Ich möchte uns hier Mut machen. Gott bereitet dich vor, wenn du Ja sagst zu deiner Berufung und du darfst mit ihm auf diesen Weg gehen und er wird dich vorbereiten und er weiß auf den richtigen Zeitpunkt in Kairos, ne, wie es dann weitergeht. Und ich sehe das Ganze in so Etappen oder Phasen, würde ich sagen. Und das, denke ich, kommt bei dem David gut raus. Das wollen wir uns noch ein bisschen anschauen. Bei David würde ich folgende Phasen so unterscheiden. Ne? Wir haben so diese verborgene Phase. Er ist bei den Hirten, er führt noch dieses Hirtenleben. Ne? Dann gibt es so die Entdeckungsphase. David hat plötzlich so sein Coming Out, ne, indem er Goliath tötet, er zeigt seinen Mut, steht plötzlich im Rampenlicht. Dann kommt so diese öffentliche Phase, ne, die da eingemündet wird. Ne, er wird Heerführer, lernt Menschenführung, muss die Eifersucht Sauls spüren, ist auf der Flucht, ne, den Film mag ich übrigens. Da gibt es dann die Wüstenphase, ne, eben auf der Flucht mit, sag ich mal, ruchlosen Männern. Und irgendwann kommt aus der Wüstenphase wieder so eine Konsolidierungsphase, ne, wo er erstmal König von Juda wird und dann König von ganz Israel. Ne. Das hat eine Weile gedauert. Ne. Ich weiß nicht, ob David nicht lieber bei den Schafen geblieben wäre, wenn er gewusst hätte, was da alles auf ihn zukommt. Aber wir wollen uns erstmal diese Phasen ansehen und insbesondere bei der einen Phase möchte ich ein bisschen verweilen. Ne, diese verborgene Phase. David hat so dieses, war treu, ne, in diesen kleinen oder niedrigen Aufgaben. Ich glaube, hier ist die Frage, vielleicht auch so die erste Charakterfrage. Und jemand hat mal Charakter definiert als das, was du tust, wenn keiner hinschaut. Ne? Hier ist David treu. Ne? Und ich glaube, dass diese verborgene Phase ganz wichtig ist, weil sie Fundamente legt für später. Ne? Er lernt hier, die Schafe zu beschützen. Ne? Und er kämpft gegen den Löwen und den Bären, ne, und tötet, weil er seine Schafe beschützt. Hier zeigt er seinen Charakter und auch seine Fähigkeit. Eben die Frage ist, ne, kann Gott mir vertrauen, kann Gott dir vertrauen in dieser verborgenen Phase, wo du Dinge tust, die keiner sieht, ne, die sind nicht im Rampenlicht, keiner gibt dir eine Ehrenurkunde oder sonst irgendwas, sondern es ist im Verborgenen. Ne? Aber diese Siege im Verborgenen bereiten die Siege im Öffentlichen vor. Ne? Du kannst keine Siege im Öffentlichen haben, wenn du keine Siege im Verborgenen hast. Deswegen ist diese Phase ganz, aus meiner Sicht ganz wichtig. Ne? Bin ich treu? Also ich habe immer mir so eine Frage hingestellt, ne? Oder so, für was ist es gut? Bin ich treu, auch wenn keiner hinsieht? Kann Gott mir vertrauen? Ja? In den Dingen, wo du deinen Job machst, wo du treu bist, wo du das Richtige tust. Und hat es was mit der Berufung König zu tun? Erstmal natürlich nein. Ne? Aber wenn man genauer hinschaut, schon. Ne? Es ist aber so einer der Schritte. Ne? Und ich möchte so ein bisschen warnen oder vielleicht ermahnen. Ne? Ich kenne so manche Leute, die würden nicht die Schafe hüten, ne, weil sie sagen, hey, ich bin doch zum König berufen. Ne? Da fange ich erstmal da oben an. Ne? So funktioniert es nicht im Reich Gottes. Ja. Und ich glaube, hier ist so das Mut machen oder, ne, sei im Kleinen treu, sei im Verborgenen treu. Gott sieht's, ne? Der Gott, der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Dann unterscheide ich hier die nächste Phase, Entdeckungsphase. Ne? David kommt an den Königshof. Ne? Warum? Ne, weil er gut Harfe spielen kann. Was hat Harfe spielen mit Königsein zu tun? Okay. Das heißt, hier dient David dem König mit Musik. Ne? Er ist treu in diesen Umständen. So die Freundschaft mit Jonathan findet statt. Es ist so eine reife Zeit, ne? Wo er auch in seiner Begabung, ne, kreativ zu sein, treu ist. Und für mich kommt hier raus, egal was ich mache, ja, wenn ich auf diesem Weg bin, ich mache es für Gott. Ne? Was immer auch ihr tut, ne? Kolosser, ne? Tut es für den Herrn, nicht für Menschen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser Punkt. Ich weiß noch ganz am Anfang hier, was habe ich ganz als erstes hier gemacht? Ich habe, glaube ich, den Drucker gibt es immer noch, ich habe diesen Drucker in Betrieb genommen, ne? Der hinter der Tür steht. Und irgendwie hat mich das super befriedigt und ich kann es nicht erklären, warum. Ne? Aber mir war klar, ich kann Gott in diesen Dingen dienen oder der Gemeinde dienen. Und hier ist, das ist auch eine Charakterfrage. Ne? Und er merkt, es baut so aufeinander auf. David dient mit dieser Gabe, die vielleicht gar nicht hier mit der Berufung zu tun hat. Ne? Und was ich mir dann frage, oder die Frage, die ich uns hier auch stelle, bist du bereit, Gott mit dem zu dienen, was du hast? Auch wenn es vielleicht jetzt nicht direkt mit der Berufung zu tun hat, ne, sondern vielleicht sowas ist, wo eine niedere Tätigkeit ist oder was Banales. Aber diese Entdeckungsphase mündet, ne, dann, ich nenne es jetzt halt diese öffentliche Phase, ne, wo er dann zu dem Heerlager kommt, wo Goliath praktisch das ganze Heer in Angst und Schrecken versetzt, ne, und da geht gar nichts, ne, die sind von Angst gelähmt. Ne. Und hier kommt der David und er tötet den Goliath. Ne. Er wird dadurch Teil von Sauls Familie, er wird Heerführer und Anführer. Ne. Er lernt hier wieder. Ne. Aber was hat ihn dahin gebracht an diesem Punkt? Ne. Er war treu, ne. Als er dem Goliath entgegenspringt oder entgegengeht, sagt er, ne. Ich aber komme im Namen des Herrn, ne, und so wie ich den Löwen und den Bären getötet habe, ne, werde ich dich töten. Er wusste, wer er war in Jesus. Ne? Er wusste, wer er ist. Und da ist diese verborgene Phase wieder wichtig. Ne? Deine Treue in den kleinen Dingen, weil du weißt, wer du bist. Ne, du dienst Jesus nicht, weil du für irgendwas berufen bist, sondern es spielt keine Rolle. Ne? Du dienst mit dem, was du hast, weil du Jesus dienen möchtest. Ne? Das ist eine Haltung. Und er wird Anführer, er wird Heerführer, er lernt Menschenführung. Ne? Hier merkt man schon wieder, dass er so wieder einen Schritt weiterkommt in seiner Wachstumsphase Richtung der, sag mal, Endberufung oder finalen Berufung. Ich glaube, die Frage hier ist auch, wie gehe ich mit Erfolg um? Ne? Ich glaube, Erfolg ist viel gefährlicher als Niederlagen. Die meisten stolpern durch den Erfolg, nicht durch irgendwelche Niederlagen. Weil es kommt darauf, auch bei Niederlagen ist es wichtig, wie ich damit umgehe. Ne? Wie ist mein Charakter? Ne? Und David steht hier im Rampenlicht plötzlich. Ne? Und er lernt hier, bodenständig zu bleiben im Glauben, ne? Trotz dem Erfolg. Ne? Da muss man ein bisschen springen, das ist vielleicht schon so die nächste Phase. Er wird ja dann, David wird ja zum Gejagten, weil Saul neidisch wird. Ne? Die singen, Saul hat 1000 Mann geschlagen, David aber 10 mal 1000. Ne? Und schon buff, ne? hat ein Problem. Ne? Und auf dieser Flucht hat er ja die Möglichkeit mehrfach gehabt, den Saul zu töten. Ne? Und seine Männer sagen, mach's, ne? Du bist der König. Ne? Du kannst jetzt in die eigene Hand nehmen. Ne? Und hier merkt man, er ist bodenständig geblieben. Er ist treu geblieben, sagt, nee, Gott kämpft für mich. Ne? Gott bringt mich an diese Position, nicht ich mich selber. Ne? Und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Deswegen ist Ruhm oder Erfolge in diesem Sinne sehr gefährlich, weil vielleicht dann so mein Ego kommt und ich Dinge selber machen möchte, ne, die eigentlich Gott machen soll. Er lernt mit Erfolg umzugehen, er bleibt bodenständig, auch in dieser Wüstenphase. Ne? Auf diese Wüstenphase möchte ich so ein bisschen noch näher eingehen, weil da gibt es eine coole Geschichte, die eine meiner Lieblingsgeschichten ist. Ne? David ist auf der Flucht. Und warum ist es so schwer in dieser Zeit? Ich glaube, weil er war treu. Ne? Er hat eigentlich alles richtig gemacht und trotzdem hat er Probleme gekriegt. Ne? Und hier zeigt sich auch nochmal Charakter. Ne? Hier zeigt sich auch nochmal, mache ich die richtigen Dinge, auch wenn es schwierig ist, wenn ich Gegenwind habe, wenn die Leute gegen mich sind, bin ich trotzdem treu, das und weiß es Richtige zu tun. Ich glaube, warum bin ich noch dankbar für diese Wüstenzeit, also für die Wüstenzeit von David? Ne? Für meine Wüstenzeiten bin ich vielleicht auch ein bisschen dankbar, aber insbesondere von den Wüstenzeiten von David, weil die besten Psalmen kommen aus dieser Zeit. Ne? Schaut euch mal diese Psalmen an, ne? So Psalm 42 oder andere Psalmen. Ne? Nur diese Intimität wächst hier in dieser Zeit. Ne? Der David, der ist auf der Flucht, ne? Muss sich verkriechen, ne? Bietet sogar seine Dienste den Erzfeinden an, ne? Den Philistern. Oder? Und trotzdem macht er immer das Richtige, ne? Auch wenn er Aufträge kriegt, irgendwelche Dörfer zu überfallen, überfällt er nie Dörfer in Juda, ne? Sondern woanders. Ne? Also er bleibt sich immer treu, ne? Er tut trotzdem das Richtige. Und in dieser Zeit wächst so diese Beziehung. Eine starke Abhängigkeit, ne? Intimität. Und deswegen glaube ich, sind diese Wüstenzeiten ganz wichtig, weil sie dich stark machen, in diese Intimität, in diese Beziehung reinbekommen mit Jesus. Weil du bist abhängig, ne? Du hast sonst gar nichts mehr. Ne? Du hast gar keine andere Wahl. Doch, du hast schon noch eine Wahl. Du kannst auch dumme Sachen tun, ne? Die hat David an der Stelle, also David hat auch ganz dumme Sachen gemacht, ne? Also brauchen wir gar nicht verschweigen, ne? Er hat echt Scheiße gebaut, echt Mist gebaut, ne? Und trotzdem war er ein Mann nach dem Herzen Gottes, ne? Und warum? Diese Intimität hat ihn zu Gott geführt, ne? Er wollte immer das Richtige tun. Genau, meine Lieblingsgeschichte steht in 1. Samuel 23. Ich lese so die Verse 1 bis 5. Und es wurde David mitgeteilt, sieh, die Philister kämpfen gegen Keilah und berauben die Tennen. Okay, was hat David jetzt damit zu tun? Ne? Da wird irgendeine Stadt angegriffen von den Feinden Israels. Ist es Davids Problem? Muss sich da nicht Saul drum kümmern? Der ist doch König, ne? Nur so mal als Frage im Raum. Da fragte David den Herrn, soll ich hingehen und diese Philister schlagen? Der Herr sagte zu David, geh hin, schlag die Philister und errette Keilah. Aber die Männer bei David sagten zu ihm, sieh, wir fürchten uns schon hier in Juda. Wie sollen wir hingehen nach Keilah gegen das Heer der Philister? Man könnte auch vielleicht fragen, hey, du hast einen an der Waffel, ne? Wir sind auf der Flucht und jetzt sollen wir noch hier Polizei spielen, ne? Da fragte David wieder den Herrn und der Herr antwortete ihm, auf, zieh nach Keilah hinab, ich will die Philister in deine Hände geben. So zog David mit seinen Männern nach Keilah und kämpfte gegen die Philister, trieb ihnen ihr Vieh weg und brachte ihnen eine große Niederlage bei. So errettete David die Einwohner von Keilah. Ich finde die Geschichte deswegen so interessant, weil nein, es war nicht Davids Job, Keilah zu retten, eigentlich. Das wäre der Job Sauls gewesen. Aber hier, warum handelt hier David? Ne? Das ist seiner Berufung gemäß. Ne? Er ist als König berufen. Ne? Selbst wenn er die Schafe gehütet hat, Musik gespielt hat und was auch immer noch gemacht hat, hat er eigentlich immer entsprechend seiner Berufung gehandelt. Ne? Selbst bei den niedrigen Tätigkeiten. Und auch hier ist es klar, die Berufung eines Königs, ne? Andere zu schützen. Ne? Eigentlich müsste der Saul von Amts wegen hier handeln. Ne? Und David handelt hier aber als Gesalbter, ne? Aus seiner Berufung heraus. Und auch ganz wichtig, er fragt hier Gott. Ne? Es gibt nochmal eine Stelle, wo er Gott fragt, und ich weiß nicht, was zwischendrin war. Aber das Beispiel hier, wirklich Gott mit einbeziehen in alle Entscheidungen. Ne? Ja, und seine Männer sagen, hast du einen an der Waffel? Ne? Also, und er fragt eben nochmal Gott, und er hier trifft eine Entscheidung, sagt, ich mach's. Ne? Seid ihr mit mir im Kampf? Ne? Und er rettet diese Stadt. Ne? Gott gibt ihm hier den Sieg. Ne? Und für mich nochmal hier die Botschaft, ne? Oder die Frage hier, auch in den Wüstenzeiten, ne? Handle ich entsprechend meiner Berufung? Tue ich trotzdem das Richtige? Auch wenn es vielleicht zu meinem Nachteil ist. Und David hätte auch sagen können, gebt mich nichts an, ne? Sollen doch die Philister, ne? Soll sich doch Saul drum kümmern. Aber er wird ja ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und ich glaube, dieser Charakterzug kommt hier raus von David. Ne? Er handelt als Gesalbter, als der beschützt, ne? der das große Ganze hier sieht. Ne? Und deswegen tut er auch hier das Richtige. Ich weiß nicht, ich schaue jetzt gerne Filme an, vielleicht kennt er den Film Königreich der Himmel. Ich würde es jetzt nicht als christlichen Film bezeichnen, aber es gibt so eine Stelle, da ist Balian, die Hauptfigur, der Ritter, ne? Der hat diesen ritterlichen Eid geschworen, auch die alle zu beschützen, auch zum eigenen Nachteil. Und dann gibt es so diese Szene, das große Heer von Saladin und viele Leute, die wollen auf die Burg Krak flüchten und er mit seiner kleinen Ritterschar. Und er stellt sich dann gegen dieses große Heer, ne? Damit die anderen fliehen können. Ne? Und ich liebe diese Szene. Und hier kämpft er, weil er diesen Ritterschwur geleistet hat. Ne? Also er überlebt übrigens, ne? Spoiler. War zwar ein kurzer Kampf, aber er überlebt. Die Frage ist, bin ich bereit, das Richtige zu tun? Ne? Auch wenn es zu meinem Nachteil ist. Ne? Und diese Wüstenzeiten, ich behaupte jetzt hier, diese Wüstenzeiten haben aus David den König gemacht. Ja? Diese Wüstenzeiten, die du durchlebst, sie werden aus dir den Mann machen, die Frau, die Gott braucht oder die du sein musst, um in die neuen Fußstapfen zu treten in der nächsten Phase. Diese Fußstapfen sind sonst zu groß für dich. Ne? Aber nur wenn Gott dich zu diesem Menschen machen kann und du bereit bist, hier zu wachsen, in diese Intimität zu treten, das Richtige zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen, gemäß deiner Berufung. Ne? Der David, ich bewundere das immer noch, ja noch ein anderer Aspekt. Es gab auch so Dinge in meinem Leben, wo ich, wenn man abgelehnt wird, ne, wo man denkt, mach doch euren Scheiß alleine. Ne? Weißt du, habt ihr wahrscheinlich noch nie gedacht, aber mir schon so gekommen. Ne? Und auch jetzt hier in meiner Berufung als Pastor war auch so ein Punkt. Und dann hat Gott ganz klar zu mir gesagt, das ist nicht dein Problem. Ne? Mach du deinen Job. Ne? Auch wenn du abgelehnt wirst, auch wenn du Gegenwind hast, auch Probleme hast. Ne? Sonst würde ich jetzt nicht hier stehen. Ne? Und das möchte ich euch auch so mitgeben. Ne? Handelt nicht aus Bitterkeit oder aus Ärger heraus. Ne? Sondern wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, ja, dann gibt es vielleicht Widerstände, auch irgendwelche Pappnasen, die was gegen dich haben. Ne? Auch vielleicht Leute, die du schätzt. Ne? Wir müssen zuerst Gott gehorchen, ne? Nicht den Menschen. Ne? Das war ein gefährlicher Vers, ne? Den kann man auch in manchen anderen Situationen zitieren, aber klare Berufung, klare Ansage, ne? Das tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und hier hat David bewiesen, er hat das Zeug, König zu sein. Nicht nur, er kann nicht nur kämpfen. Ne? Und ich glaube auch Folgendes, ne? Du kannst 10 Goliaths besiegen. Ne? Wenn du diese Wüstenzeit, nicht diesen Test nicht bestehst, dann nützt dir das gar nichts, ne? Für die nächste Stufe. Ne? Weil hier geht es um Haltung, um Herz, um Charakter. Ne? Es reicht eben nicht nur Löwen und Bären besiegt zu haben, ne? Sondern deine Herzenshaltung muss stimmen, dein Charakter muss passen. Ne? Die nächste Phase, die so kommt, ist die mache ich nur ganz kurz, weil das ist nicht der Fokus. Fokus. Und dann habt ihr gemerkt, es ist hier so diese Wüstenzeit, Wüstenphase. Und ich würde jetzt auch nicht keine Theologie hier draus bauen, dass immer diese Phasen hintereinander kommen und genau so. Und ich glaube ja, wir erleben in verschiedene Phasen, ne? Einmal Wüstenzeit, dann wieder vielleicht eine andere Phase. Wichtig ist hier bei David jetzt, um das abzuschließen, ich habe es Konsolidierungsphase genannt. Er hat bewiesen, dass er das Zeug zum König hat, ne? Und er wird dann zum König gekrönt, aber erstmal, ne, nur über Juda, ne? Und erst viel später wird er, ich glaube 7,5 Jahre später, wird er auch König der Nordstämme, ne, von ganz Israel. Ne? Auch hier gibt es nochmal so Etappen. Ne? Die Botschaft für mich oder für uns heute ist, ja, es gibt Etappen in unserem Leben. Diese Etappen suche ich mir nicht immer raus. Wichtig ist, dass du und dass wir in jeder dieser Etappe wirklich treu sind, wirklich Gott einbeziehen, die Dinge mitnehmen, die Dinge lernen, die in dieser Etappe wichtig sind, weil sie uns zum Nächsten führen. Und das möchte ich uns so mitgeben. Und ja, vielleicht noch bei dieser Konsolidierungsphase. Ich glaube, dass David hier nochmal gelernt hat, dass er der Integrator ist als König. Ne? Also hat alle Stämme vereint. Ne? Und diese Größe in ihm ist auch gewachsen, auch mit Gegenwind umgehen zu können, mit Gegenspielern. Und er wird dann der König von allen Menschen, ne, in Israel. Ne? Genau. Die Frage, die ich uns so stelle, ist, in welcher Phase steckst du? Ne? Und wie gehst du damit um? Und ich wünsche uns, ne, dass wir wirklich trotzdem das Richtige tun, dass wir nicht in Ärger oder in Verbitterung reagieren, sondern wir sagen, okay, Gott, wenn das dein Weg ist hier, dann gehe ich diesen Weg. Ne? Und Gott kämpft für dich, macht den Weg frei. Und ja, es gibt Zeiten, da gibt es vielleicht den Goliath, den kannst du bekämpfen und besiegen. Das ist ganz wichtig, so dieses Rauskommen. Und aus meiner Sicht aber noch viel wichtiger ist, hier treu zu bleiben, das Richtige zu tun, immer entsprechend deiner Berufung gemäß. Ja. Ich möchte einfach noch mit uns beten. Ich danke dir, Jesus, dass du der gute Hirte bist. Und ja, du hast auch viele Phasen in deinem Leben gehabt. Und letzten Endes hat es dich ans Kreuz gebracht, ne, zu diesem Punkt, wo du dein Leben für uns gegeben hast. Und ich danke dir, dass durch deinen Tod, durch dein Leben wir neu leben dürfen. Und ich rufe Leben über uns aus, egal in welcher Phase jeder Einzelne steckt, dass du ihn da nicht nur irgendwie durchbringst und durchträgst, sondern wirklich so siegreich durchführst, dass jeder so weiß und spürt, wie du mit ihm gehst, wie Intimität wächst, wie Vertrauen wächst. Und ich danke, dass du der Gott bist, dass du der Herr bist, der sieht auch jeden Einzelnen, egal wo er steckt, vielleicht auch in dieser verborgenen Phase. Und ich danke, dass du auch der bist, der belohnt, der sagt, hey, ich habe deine Tränen, deine Kämpfe gesehen und ich werde deine Treue belohnen. Ja. Und ich werde dich über Größeres setzen. Und so rufe ich wirklich so Wachstum aus über uns, ne, dass wir wirklich so von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, von einer zur nächsten Phase, weil du uns wachsen lässt, weil du uns stark machst, weil du uns weiterbringst, Jesus. Das rufe ich aus über jeden Einzelnen von uns. Amen. Ich wünsche euch gesegnete Woche und der Herr mit euch. Ne? Shalom.